Ja, herzlich willkommen. Es ist wie zu den frühen Zeiten. Ich grüße die Gemeinde in der Zerstreuung. Sie sitzen hier alle noch so schön verteilt, aber sie sind da. Das ist ja ganz großartig, als ich hier hochkam. So viele habe ich nicht gezählt, aber doch viele, die schön auf Wanderschaft unterwegs sind. Ich habe gedacht, wenn es jetzt mal Frühling wird oder warm wird, müssten wir eigentlich Freiluftveranstaltungen da draußen machen. Dann könnten auch nur alle, die ringsherum sind, etwas mithören. Ehe wir richtig uns an den Bibeltext stellen, noch ein paar Abkündigungen. Nächsten Sonntag ist natürlich auch wieder Bibelstunde mit Schwester Gisela Beck. Dann, wir sind schon im März, der April kommt schnell. Wenn Sie noch kein zweites Quartal haben, für Zeit mit Gott, draußen liegen welche, sollte man mitnehmen. Und wir haben demnächst hier eine Premiere im Saal des Mutterhauses. Eine Erlebnisausstellung rund um Passion und Ostergeschichte. Und das geht von Mittwoch vor Gründonnerstag bis Dienstag, das ist der Dienstag nach Ostern, hier in diesem Saal. Und das ist der Handzettel dazu. Und da steht alles genauestens drin. Und weil ich sicherlich hundertprozentig richtig liege, Sie können alle lesen, lese ich jetzt gar nicht alles vor. Aber es ist großartig, lesen Sie sich durch, nehmen Sie welche mit, laden Sie ein, kommen Sie, Premiere im Mutterhaus, hier ein Erlebnis zur Passion und Ostern. Und dann noch so ein kleiner Handzettel, das Ermutigungstelefon. Da ist immer eine Woche lang eine kurze Telefonbotschaft von einer unserer Schwestern und immer, glaube ich, samstags wechselt es dann, gibt es einen neuen Text. Auch hier ist ja wichtig, damit man die richtige Telefonnummer weiß, die man anrufen muss. Also das liegt draußen für Sie bereit, bedienen Sie sich. Zum Gebet kann ich noch empfehlen, eigentlich wäre ein Bibelkurstreffen nächstens Wochenende, also 12. und 14. März, in Villingen gewesen, im Freizeithaus. Das Wochenende findet auch statt, allerdings online. Nicht vor Ort, aber es haben sich schon 40 Teilnehmer auch dafür angemeldet. Und das ist ja immer eine Herausforderung für unsere Schwestern, das alles zu gestalten und zu machen, dann so ein ganzes Wochenende online. Vielen Dank, wenn Sie da mitbeten. Jetzt kehren wir nun zurück zu unserem Sonntag. Es ist der dritte Sonntag in der Passionszeit und der Name ist Oculi. Das stammt aus Psalm 25, Vers 15, wo David bekennt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Eine Ermutigung zu dieser Blickrichtung lesen wir im Brief an die Hebräer, Kapitel 12, Vers 3. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist ja schon über 30 Jahre her, ganz genau 1989, war dieses Thema beim Gemeindetag unterm Wort im Neckarstadion mal ein Handzeichen. War da zufällig jemand dabei? Ja, doch, vermutlich noch mehr. Ja, und da hatte das Ehepaar Schnitter ein Lied dazu geschrieben. Und wir machen es so wie am Anfang. Schwester Renate spielt am Flügel mal die Melodie und ich lese dann Text. So werden uns die Lieder, kommen die uns wieder nahe mit Melodie und Text. Lasst uns aufsehen. Wir wollen beten und ich bete mit Worten auch von Liedern. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. lass es mir zur Frucht gedeihen. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt. Nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. Amen. Ich erinnere mich, wie ich einmal am Krankenbett einer lieben alten Christin saß. Sie wusste, dass sich ihr Leben auf dieser Erde dem Ende zuneigte. Ihre Krankheitsnot war groß, die Schmerzen schwer zu lindern. Und so fragte sie mich: Haben Sie das schon einmal gelesen, dass man als Christ so leidend stirbt? Ich kenne nur wunderbare Berichte vom seligen Sterben der Gläubigen. Was sollte ich bloß antworten? Schließlich sagte ich, Sie und ich kennen jemand, der viel gelitten hat und leidend gestorben ist. Jesus Christus. Das wurde dann die hilfreiche Spur in unserem Gespräch. Im Glaubensbekenntnis heißt es, geboren von der Jungfrau Maria. Und bevor dann Pilatus und die Kreuzigung genannt werden, kommt dieses eine kleine Wort, gelitten. Und im Hebräerbrief lesen wir, weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wenn Sie noch mal oben auf dieses Zitat aus dem Glaubensbekenntnis sehen, ich habe es etwas anders geschrieben, als wir es so im Rhythmus in der Kirche sprechen. Da sagen wir gelitten unter Pontius Pilatus. Aber zur Zeit, als das Glaubensbekenntnis entstanden ist, da gab es noch gar keine Kommasetzung und Punktsetzungen. Die haben wir dann später eingeführt. Und an und für sich leuchtet mir es etwas mehr ein, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, wurden von der Jungfrau Maria gelitten, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben, begraben. Denn ich habe mich gefragt, welche Nöte, Schwierigkeiten, Leiden gab es im Leben von Jesus, bevor das begann, was wir die sogenannte Leidensgeschichte nennen. Dabei ist es doch wichtig zu erkennen, dass Jesus ganz in unser Menschsein eingetaucht ist. Warum musste das eigentlich so sein? Zum Verstehen helfen mir immer wieder Worte von Hermann Betzel, diesem Kirchenpräsident, der 1917 in München gestorben ist. Er predigte das einmal so: Die Menschwerdung Gottes in Jesus, seinem Sohn, liegt in der Sünde. Und es klingt wie eine Torheit. Es liegt in Gottes eigener Sündenfremdheit. So gewiss Gott wusste, was Sünde ist, erfahren hat er sie nie. Wenn er gleich von aller Lüge und von aller Einsamkeit, von allem Grauen der Leidenschaft und von der Angst des Lebens wusste und die Qual um den Tod millionenfach ansah. Erfahren hat er das alles nicht. Lasst es mich einfach sagen, da hat sein Sohn sich angeboten, die Last des Menschseins, die Last des Leibes und der Sünde nicht bloß kennenzulernen, nicht nur zu wissen, sondern Sohn erbot sich, an seinem eigenen Leibe das Menschsein zu erfahren. Dann wurde ihm die Sünde nicht etwas, das man vom Hörensagen kennt, sondern sie wurde ihm nahe Wirklichkeit. Aber eingewilligt hat er in die Sünde nicht, doch auf sich genommen am Kreuz, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Blick auf die Folgen für uns konnte Betzel sagen, wenn ein Mensch nicht mehr den Mut hat, zum Menschen zu gehen, so hat er das Recht und die Freude, zu Jesus zu kommen. Und wenn du dir selber eine Last bist und dir selber ein Überdruss wirst, dann ist er bereit, die ganze Jämmerlichkeit des Lebens, aus dem du fliehen möchtest, an sich zu ziehen. Und dann kannst du ihm alles erzählen und sagen. Und er muss dich nicht enträtseln. Er weiß, wer du bist und will auf dich nicht verzichten. Soweit Betzel. Er muss uns nicht enträtseln. Er weiß, wer wir sind, weil er unser Menschsein so persönlich erlebt hat. Schauen wir eben jetzt auf Leidensspuren im Leben von Jesus. Ich stelle nur einige wenige aus den Evangelien vor. Zuerst erinnern wir uns an einen kleinen Satz aus dem Johannesevangelium. Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Johannes 7, Vers 5. Das ist doch wie eine stille, verborgene Last. Seine Brüder standen ihm doch eigentlich besonders nahe. Wir wissen, wie lange Jesus im elterlichen Haus war. Und als ältester Sohn mit seiner Händearbeit wohl früh auch die Familie mit durchgezogen hat. Dazu war er ohne Sünde. Also von seiner Seite aus war nichts Böses in dieses geschwisterliche Verhältnis eingeflossen. Brüder, das war neben der Mutter, die waren doch die allernächsten Verwandten. Wie entspannend, wie ermutigend wäre es gewesen, wenn sie ganz auf seiner Seite gestanden und Verständnis für seine Beauftragung und für seine Sendung gehabt hätten. Nun aber erlebt Jesus, wie es die Brüder mehr mit seinen Kritikern hielten als mit ihm. Es schien, als wenn es ihnen manchmal sogar gelingen würde, die Mutter mit auf ihre Seite zu ziehen. Ich lese mal aus dem Markus-Evangelium Kapitel 3. Und Jesus ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen, seine Familie, hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Und im Fortlaufenden, wenn man die Geschichte weiterliest, dann merkt man, wie Jesus eben da schon spricht, die Brüder, Schwestern, Mutter. Also mit einem großen Familienaufgebot gekommen, er ist von Sinnen. Oder aber sagt Jesus einmal in Nazareth, seiner Heimatstadt, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Diese Brüder konnten für Jesus ja durchaus zum Fallstrick werden, dass er sich über sie ärgerte, dass er ungeduldig wurde, dass er mit gleicher Münze zurückzahlte. Aber Jesus ertrug die ungläubigen Brüder. Er machte nicht vorzeitig Verbesserungsversuche. Er suchte nicht unbedingt bei ihnen Recht zu behalten. Jesus wartete, bis auch ihre Stunde gekommen war und auch sie eben erkannten, wer er war. Es ist Paulus, der das erwähnt, dass der Auferstandene auch seinem Bruder Jakobus begegnete. Vorher war er noch nicht glaubend zu Jesus gekommen. ist bei Paulus dieses große Kapitel 15, wo er über die Auferstehung von Jesus spricht und wem er alles begegnet ist. Und da lesen wir eben auch, danach ist er gesehen worden von Jakobus, allen anderen Aposteln und so weiter. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir dann, dass Jakobus eine besondere Autorität in der Urgemeinde geworden war. Paulus schreibt das zum Beispiel im Brief an die Galater von dieser Gemeinde in Jerusalem. Die hatten da eine Zusammenkunft und dann schreibt er, da die Brüder die Gnade erkannt hatten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand. Es ist ja erstaunlich, dass er hier Jakobus sogar als Ersten nennt. Und dann kommt Kephas, und also Petrus und Johannes. Also, aber vorher hat Jesus diese Brüder und seine Familie getragen. Es ist ja erstaunlich, wie viele Brudergeschichten es in der Bibel gibt, aber auch wie viele Schwierigkeiten gerade zwischen Brüdern herrschen konnten. Wenn wir jetzt nicht diesen Maulkorb hätten, könnten wir uns das zurufen, jetzt sag ich es ihnen und sie erinnern sich, Kain und Abel, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder, Aaron, der ältere Bruder von Mose, macht das goldene Kalb. Ach, Aaron und Mirjam reden gegen Mose. Und dann gibt es noch schreckliche Schauergeschichten in Königsbüchern, in den Richterbüchern, wie sich Brüder einander umgebracht haben. Und ich gehe noch zum Samuelbuch, zu David. Und es ist dann David, der im Psalm 69 klagt: Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Aber auch Psalm 38, auch David: Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von fern. Auch im Buch Hiob ist es Hiob, der klagt: Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Und so erlebt es eben Jesus, der verheißene Davidsohn, der Messias. Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Er hat also dieses Unverständnis seiner Familie selbst durchlitten. Und darum versteht er jeden Einzelnen von uns, der es vielleicht schmerzlich erlebt, dass er um Jesu willen im engsten Familienkreis nicht verstanden wird, bis hin zur Ablehnung und Aufkündigung der Zusammengehörigkeit. Aber dennoch auch welche Hoffnung. Brüder Jesu blieben nicht in der Ablehnung. Zwei Briefe im Neuen Testament stammen von ihnen, Jakobus und Judas Brief. Also das ein Leiden, das viele Menschen auf dieser Welt eben auch erleiden, vielleicht manche von ihnen. Und Jesus hat es durchgemacht. Ein zweites Beispiel von dem, was Jesus gelitten hat. König David klagte einst: Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Psalm 41. Und Jesus bezog dieses Wort auf sich und Judas. Wie leidvoll muss das für Jesus gewesen sein? Denn ihm war das Denken und Handeln von Judas nicht verborgen. Verborgen war es zum Beispiel dem Jugendpfarrer und Entschuldigung, und Evangelisten Theo Lehmann in Karl-Marx-Stadt, zu seiner Zeit, heute wieder Chemnitz, dass sein vertrautester Freund ein IM der Stasi war. Als er das in seiner Akte las, war dieser Freund schon gestorben. Theo Lehmann hatte diesen Freund bis ins Sterben begleitet. Und als er das dann später las, hat es ihn buchstäblich umgehauen, aufs Krankenlager geworfen, als er den Verrat erkennen musste. Jesus aber wusste Bescheid. Es gibt ganz viele Meinungen, Kommentare, Bücher und Romane zur Person des Judas. Also heute schließen wir uns mal ganz schlicht dem an, was der Mitjünger Johannes in seinem Evangelium bezeugt, Kapitel 12. Judas war ein Dieb. Was würden wir empfinden, wenn wir täglich beobachten, wie der Freund neben mir falsch ist, betrügt, hintergeht, unterschlägt? Und Judas tat das in Gegenwart dessen, der heilig ist. Manche Menschen sagen, alles kann ich bei einem anderen ertragen, nur nicht, wenn er mich belügt. Die Kassenverwaltung des Judas war eine einzige Lüge. Denken wir daran, da predigte Jesus, gib dem, der dich bittet, ja, gib ihm noch etwas dazu. Und Judas prallte das ab. Keine Jesusrede erreichte letztlich sein Gewissen so, dass es wirklich zur Umkehr kam. Und unser Herr trug diesen Jünger. Man fragt sich, weshalb stellte er ihn nicht zur Rede? Weshalb riss er ihm nicht die heuchlerische Maske ab? Das war doch nicht dieselbe Schwäche, wie bei diesem alttestamentlichen Priester Eli seinen gottlosen Söhnen gegenüber. Nein, hier bei Jesus war es bestimmt göttliche Geduld. Aber das war auch ein Leiden. Er litt daran, so wie wir auch leiden, wenn Menschen vielleicht so mit uns umgehen. Jesus litt und schwieg. Jesus hat nicht die Sünde des Judas stillschweigend gut geheißen. Er hat sie nicht leichtfertig übersehen. Aber er hat auch nicht vor der gottgewollten Stunde das Band mit Judas zerrissen. Jeder Tag neben Jesus war für Judas ein Tag mit der Chance zur Umkehr. Jesus hat ihn wie die anderen Jünger zu einem missionarischen Probeeinsatz ausgesandt. Judas erlebte, wie schuldige Menschen glücklich und frei wurden. Nur ganz kurze Zeit vor seinem Verrat erlebte Judas, was mit diesem Geldgauner in Jericho, dem Zöllner Zachäus, geschah. Wie der seinen Betrug Jesus bekannte und wie dieser ihm dann zusprach, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Judas aber verschloss sich letztlich und kehrte nicht von seinen Heimlichkeiten um. Jesus hat auch einem Judas die Füße gewaschen. Judas war nicht aus der Nähe von Jesus ausgeschlossen bis zu der Stunde, in der er sich selber ausschloss. Die anderen Jünger waren harmlos. Sie wussten nichts von der seltsamen Kassenführung und ahnten nichts von dem Verrat. Erst Johannes schreibt es und wirft damit als letzter Evangeliumsschreiber ein Licht auf seinen Mitjünger. So hat es Jesus erlitten, dass einer, den er in seine Gemeinschaft gerufen hatte, ihn letztlich doch ablehnte und eine echte Nachfolge verweigerte. Judas, das ist die mahnende Anfrage an mich, ob ich das Wort Gottes lese und damit sein Reden an mich höre, aber auch annehme und lebe. Jesus und Judas, das ist für uns eine stille Wegweisung, wo wir Menschen in unserem Umfeld haben, die nicht gut sind, die uns sogar hintergehen. Vielleicht nicht mit Diebstahl, aber mit verleumderischen Worten oder Ähnlichem. Jesus weiß, was wir da erleiden. Er kann aber auch jedem von uns die Kraft geben, auch solche Menschen zu tragen, solange Gott es haben will. Solange der lebendige Gott auch solchen eine Chance gibt. Ich denke, wir hören noch mal auf eine Liedmelodie und ich lese dazu zwei Strophen. Das ist 219. Ein dritter Satz gibt uns Aufschluss über das, was Jesus getragen und gelitten hat. Der Hebräerbrief fasst alles so zusammen. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Wir kennen aus persönlichem Erleben, wie ärgerlich das ist, wenn einem ständig widersprochen wird. Oder neigen wir selbst dazu? Ich erinnere mich aus meiner Kinderzeit an einen alten Herrn, der in unserer Siedlungsstraße wohnte. Nachdem ihm jemand irgendetwas berichtet hatte, ob groß oder klein, pflegte er zu sagen: Jetzt will ich dir mal das genaue Gegenteil beweisen. Verständlich, dass er schnell seinen Spitznamen weg hatte. Achtung, da kommt das Gegenteil. Wie viel Widerspruch hat Jesus erlitten? Eben hat er in Nazareth vollmächtig Gottes Wort ausgelegt, das durchaus manche tief bewegte. Aber die Lautstarken widersprachen. Was macht der denn aus sich? Den kennen wir doch, ihn, seine Brüder und Schwestern. Sie wurden handgreiflich, stießen ihn zur Stadt hinaus und wollten ihn von einem Felsen zu Tode stürzen. Krempelte Jesus das Leben von korrupten Leuten um, redete und aß mit ihnen. So hieß es, er ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Befreite er Menschen von dämonischen Kräften, dass sie wieder leben konnten, lästerten die Pharisäer. Der treibt Dämonen durch den Obersten der Teufel aus. Sie beschimpften ihn, gar kein Jude zu sein, sondern ein Samariter. Die schleusten heuchlerisch kranke Leute in Sabbatgottesdienste ein, um Jesus zur Heilung anzureizen, damit sie ihn anschließend als einen Sabbatschänder verurteilen könnten. Wie viel Wohltaten, Heilungen und heilsame Worte von Jesus haben die Menschen damals verdreht, bemängelt, aufs Hässlichste kritisiert oder lächerlich gemacht. Vielfach sicherlich aus Neid und Eifersucht. Widersprechen. Es besser wissen, Anstoß nehmen, das hat Jesus voll erfahren. Ja, sogar von denen, die ihn liebten und ihn auch achteten. Passion, Leiden. Immer wie werden wir erleben, dass viele Menschen an einem leidenden Jesus bis zum heutigen Tag Anstoß nehmen. Das ist aber eben gar nicht neu. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Damit hatten schon die Jünger Schwierigkeiten. Als Jesus zu ihnen von seinem Leiden sprach, nahm Petrus Jesus gleichsam an die Brust, um ihn aufzuklären. Der Evangelist Matthäus berichtet, Petrus nahm Jesus beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Widerspruch von seinem besten Freund. Und die anderen dachten auch so. Diese Freunde, diese Jünger, die nicht begriffen und es sich auch nicht sagen ließen, was das Ziel seines Kommens in dieser Welt war. Wie ging Jesus damit um? Da muss man tief durchatmen. Wenn man Jesus zu seinen Jüngern sagen hört, gerade in den letzten Lebensstunden, die er mit ihnen verbrachte, mich hat herzlich verlangt, dies Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Man kann auch übersetzen, sehnsüchtig habe ich mich gesehnt oder voll Verlangen habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passa zu essen. 12 Jünger sind mit Jesus in einem Obersaal in Jerusalem beieinander. Es ist die letzte Passa-Gemeinsamkeit. Die Jünger haben sogar dort noch einmal in diesem Obersaal einen kleinen Disput. Ich lese es wörtlich vom Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Es erhob sich aber auch ein rechthaberischer Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als der Größte gelten könne. Das war früher auch schon mal eine Anfrage, aber jetzt hier, an dem Tag, den wir Gründonnerstag nennen, Gründonnerstagabend, Streit, wer der Größte ist. Keiner wäscht sich die Füße. Und schon mal gar nicht dem anderen. Judas ist zunächst auch noch von der Partie. Petrus weiß vollmundig, etwas über sich zu sagen. Später klappt es dann bei ihm und allen anderen nicht mit der Fürbitte. Sie pennen einfach für Müdigkeit ein. Und dann hinterher aufgeschreckt wach geworden, fetzt Petrus auch noch dem Malchus von diesem Kommando da, dem Verhaftungskommando, das Ohr ab und so weiter und so fort. Sie kennen alle diese Geschichte. Aber ich habe mich gefragt, habe ich das verinnerlicht? Haben wir das verinnerlicht, wie Jesus mit diesen, ach so mangelhaften Freunden umging? Ich habe mich voll Verlangen danach gesehnt, mit euch zusammen das Passa zu essen. Welch ein alles Maß übersteigende Liebe kommt uns da entgegen. Obwohl er sich ja über keinen dieser seine Freunde irrte, sich kein falsches Bild über sie machte, waren und blieben sie doch bedingungslos Geliebte. Und ersehnte. Bei Johannes lesen wir Kapitel 13, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wir können auch übersetzen, bis zur Vollendung. Welch ein Trost für mich, für jeden Einzelnen von uns. Angesichts dieser Liebe muss ich mir allerdings auch die Frage stellen, Hat diese Liebe schon so mein Herz gewonnen, dass sie mich mehr und mehr auch prägen darf? Von Natur aus ziehen wir uns doch lieber von unangenehmen Typen zurück. Einer Tischgemeinschaft mit solch unvollkommenen Jesusleuten gehen wir doch lieber aus dem Weg. Wen lehne ich rundweg ab? Wer hat keine Chance, mit mir in Kontakt zu kommen? Und dann sehen wir Jesus vor uns, der alle diese Mängel an uns durchaus erlitten hat und an den Seinen. Aber wir merken auch, wir müssen nicht der oder die bleiben, die wir sind. Von dem schottischen Theologen Oswald Chambers, der starb 1917, erst 43-jährig, im Ersten Weltkrieg als Militärgeistlicher bei den englischen Truppen in Ägypten. Also von diesem Oswald Chambers las ich ein charmant hintersinniges Wort. Gott führt uns manchmal so, dass wir sehr ungewöhnlichen Leuten begegnen, nämlich Leuten, die so sind wie wir. Dann sollen wir Liebe üben. Ich lese das nochmal. Gott führt uns manchmal so, dass wir sehr ungewöhnlichen Leuten begegnen, nämlich Leuten, die so sind wie wir. Dann sollen wir Liebe üben. Weil jeder sich ja selber auch gut liebt, gell? Die Schrift sagt uns, warum Jesus dieses ganz menschlich sündige Wesen an sich hat herankommen lassen. Hebräer 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das haben wir auch hier unten noch stehen. Ja, jetzt würde ich ja am liebsten sagen, wir singen noch ein Lied, aber jetzt spielen und hören wir noch ein Lied. Rein. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wer kann dir genug danken, dass du dies für uns gelitten hast im Leben und im Sterben? Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit aus Güte und Erbarmen, Herr Jesus, selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein. So werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Herr, erbarme dich auch über unser Land, über unsere Regierung. Und lass uns noch einmal in unserem Volk deinen Namen erkennen und anbeten und deine Rettung erleben, dass du in unserer Mitte noch einmal groß wirst. Herr, führ uns zurück zu dir. Heile unser Volk durch deinen Namen. Amen. Und wir hören und singen und hören noch den Segensgruß. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden.
Amen.
Auf Wiedersehen und gehen Sie unter diesem Segen in die neue Woche.